Aber wie so oft waren vielleicht das Heulen der Sirenen dann doch zu verlockend. Wir haben infrastrukturell zu viel gebaut. Wir haben ein paar Orten gebaut, wo wir vielleicht nicht hätten bauen sollen.
Herzlich willkommen zurück bei die SWZ trifft. In dieser Folge zu Gast ist Thomas Eichner. Er war Snowboard-Profi, Führungskraft im Tourismusmarketing, Präsident der IDM und ist heute Marketingleiter beim Sportartikelhersteller Saleva. Mein Name ist Heinrich Schwarz, ich bin Redakteur bei der Südtiroler Wirtschaftszeitung. Herr Eichner, hallo, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Hallo, Herr Schwarz, auch ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen.
Thomas Eichner ist Jahrgang 1970. Er studierte neben seiner Karriere als Snowboard-Profi Kultursoziologie und Publizistik in Salzburg mit den Schwerpunkten Marketing und Tourismus. Nach kurzen Stationen bei Tirol Werbung und Adesia wurde er 2001 Abteilungsleiter für Destinationsentwicklung bei der damaligen Südtirol Marketinggesellschaft, kurz SMG. 5 Jahre später wurde Eichner Direktor der Marketinggesellschaft Meran. 2016 dann ernannte man ihn zum Präsidenten der neu gegründeten IDM und ein Jahr später zu deren Marketingleiter. Wiederum ein Jahr später wechselte Eichner dann als Marketingdirektor zu Saleva bzw. zur Oberall-Gruppe. Ja, wir werden in dieser Podcast-Folge jetzt sprechen über die erfolgreiche Sportkarriere, Berufskarriere von Thomas Eichner. Wir sprechen über Marketing, aber auch über seine jüngste politische Niederlage und über den Tourismus in Südtirol. Ja, Herr Eichner, wir sehen schon, Sie haben viele Karrierestationen hinter sich. Sie sind jetzt in der Privatwirtschaft tätig. Fühlen Sie sich da jetzt wohler als in der halböffentlichen bis öffentlichen Tourismuswerbung?
Also von meinem beruflichen Ansatz habe ich mich eigentlich immer in der Privatwirtschaft gefühlt, weil ich immer die Budgets, die ich verwalten durfte, so verwaltet habe, als wären es meine eigenen. Und deswegen habe ich mich davor sehr wohl gefühlt und fühle mich auch jetzt sehr wohl bei Oberalp.
Ich möchte zu Beginn unseres Gesprächs jenen Teil Ihres Lebens ansprechen, der Sie vermutlich ziemlich geprägt hat, dann auch für die berufliche Karriere. Der Profisport. Sie waren Snowboard-Profi. Können Sie uns vielleicht kurz erklären, wie Sie dazu kamen und was genau Sie gemacht haben?
Ja, wie so viele Südtiroler Kinder habe ich mit einer Skikarriere angefangen, war beim Sportclub Meran im Skiverein und bin dort sehr engagiert Ski gefahren. Allerdings war mein Talent noch mittelmäßig und mit 15, 16 war dann die Kombination Schule, Skifahren irgendwann zu viel und ich musste mich entscheiden, habe mich dann für die Oberschule entschieden, mit dem Skifahren aufgehört, aber nie die Lust am Wintersport verloren. Relativ bald hat dann der Sohn eines Hüttenwirts in Meran 2002 ein Snowboard gehabt und ich war dann sofort in dieses Ding verliebt, habe ihn gefragt, ob es mir leid und er hat es mir dann eigentlich den ganzen Winter geliehen, weil er zu wenig Zeit hatte selbst und habe dann angefangen, damit zu springen. Dasselbe habe ich in den Sommermonaten auch mit dem Skateboard gemacht und habe dann herausgefunden, dass ich offensichtlich dafür Talent habe. Die Sportart war damals noch sehr jung. Und ich habe mir es im Prinzip selbst beigebracht, habe das eine und das andere im Fernsehen gesehen, Internet gab es ja noch nicht. Und irgendwann habe ich dann aus einer Zeitschrift gefunden, dass es ein italienisches Rennen gab, an dem ich dann teilgenommen habe. Es waren dann mehrere Rennen, wo ich eigentlich immer an den vorderen Rängen landete. Und so kam es dann, dass ich von einer Firma angesprochen wurde und zu einem ersten Sponsor kam. Das hatte für mich 2 Vorteile. Erstens hatte ich dann einen Trainer, jemand, der mich begleitet hat. Und zweitens musste ich natürlich nicht mehr mich um mein Material kümmern und hatte das richtige Material. Ich durfte dann relativ schnell in Österreich Rennen fahren. Ich bin dann nach Österreich zum Studieren, bin dann den Austria Cup mitgefahren und dann Europa Cup Rennen. Habe dann wieder herausgefunden, dass die Freestyle-Rennen mir gut gefallen, aber mein eigentliches Herz beim Skitourengehen liegt und war dann vielleicht einer der Ersten, die das verknüpft haben, Skitourengehen mit Snowboarden und war dann eigentlich von Anfang an dabei, die sogenannten Splitboards zu entwickeln, teilbare Snowboards. Und dort hatte ich eigentlich dann am meisten Erfolg in meiner Karriere. Als Freerider hatte ich dann auch Sponsorenverträge, die mir es erlaubt haben, sehr gut davon zu leben, mein Studium zu finanzieren und ich durfte unglaublich schöne Erfahrungen machen.
Mhm. Also da ging es dann nicht um Wettkampf, sondern eher um, wie kann man sich das vorstellen, um Werbefilme, um, ja.
Genau, es ging darum, im Prinzip schöne Geschichten zu erleben. Mhm. Ich habe auch selber sehr gerne und viel geschrieben. Das heißt, ich habe dann Reisen gemacht mit dem Snowboard, habe dann alle möglichen Berge bestiegen, wirklich von Alaska bis Chile, von Russland bis in den Westalpen, und habe darüber Artikel geschrieben, die in den verschiedenen Zeitschriften veröffentlicht worden sind. Und damit sind natürlich auch die Sponsoren zur Sichtbarkeit gekommen. Und das hat sehr gut funktioniert, weil ich in Europa wirklich mit zu den Ersten gezählt habe, die das gemacht haben. Und es hat dann natürlich auch meine alpinistischen Fähigkeiten stark verbessert, so dass ich dann immer steilere, immer radikalere Sachen gemacht habe. Wobei für mich war dann immer klar, ich mache das bis 30 und mit 30 ist Schluss, weil dann einfach auch der Körper und der Kopf nicht mehr so mitspielen in dieser Liga.
Meine nächste Frage wäre gewesen, ob Sie sich dann irgendwann zu alt für diesen Job fühlten oder ob Sie einfach Lust hatten, dann lieber ins warme Büro zu gehen.
Es war wahrscheinlich eine Kombination aus beiden. Mhm. Erstens fühlte ich mich tatsächlich ein bisschen zu alt. Die durchschnittlichen Snowboarder, die waren die meisten unter 20, um die 20. Ich ging auf die 30 zu. Und es war dann auch die Lust, nach 10 Jahren sehr intensiv Snowboard fahren oder 12 Jahren wirklich etwas anderes zu machen, etwas Neues zu machen. Meine ganzen Freunde haben mittlerweile in Büros gearbeitet und ich hatte ja auch mein Marketingstudium abgeschlossen und wollte tatsächlich auch in diese Richtung gehen. Mhm.
Ein Unternehmer hat mir mal gesagt, wenn er Bewerber hat, die einen Hintergrund im Leistungssport haben, dann stellt er die sofort ein. Sie haben ja auch eine erfolgreiche Berufskarriere jetzt hinter sich schon oder sind noch mittendrin irgendwo. Hat Sie der Profisport für die spätere Karriere geprägt?
Auf jeden Fall. Seit ich denken kann, trainiere ich. Zuerst war es der Skisport und da war es für mich auch nicht so einfach, weil ich war sehr überzeugt, habe das sehr gerne gemacht und meine Leistungen waren eigentlich nie so gut und ich habe mich immer sehr bemüht, mich davon nicht bremsen oder beeinflussen zu lassen, sondern habe dann immer das Skifahren selbst in den Vordergrund gestellt. Beim Snowboarden war es anders, da war ich eigentlich von Anfang an sehr gut, hatte eine sehr große Passion. Trotzdem musste ich sehr viel Disziplin haben, um weiterzukommen, besser zu werden, mich durchzusetzen. Und ich glaube, ich habe diese Willenskraft und diese Entscheidungsfreudigkeit mitgenommen ins berufliche Leben. Das hat mich immer weiter geprägt und ich habe auch nie aufgehört, wirklich sehr viel und intensiv Sport zu betreiben.
Sie waren dann recht in jungen Jahren schon Führungskraft auch. Ist das durch diesen sportlichen Hintergrund irgendwo begründet, diesen Ehrgeiz, den Sie mitgebracht haben? Oder anders gefragt auch, war das schon immer ein Ziel von Ihnen, in eine Managerposition zu kommen?
Es war eigentlich nicht mein Ziel, in eine Managerposition zu kommen, aber es war immer mein Ziel, mit Menschen zu arbeiten, weil ich einfach sehr gerne mit Menschen arbeite. Und der Grund, warum das vielleicht so früh passiert ist, ist, dass ich das Glück hatte, schon sehr früh gute Mentoren zu haben, die mir vertraut haben, die meine Stärken und Schwächen kannten, die mir aber eben Möglichkeit gaben, Menschen zu führen, mich dabei zu entfalten. Und da bin ich sehr, sehr dankbar. Da habe ich auch sehr, sehr viel daraus gezogen und möchte auch jetzt selbst in meinem beruflichen Alltag Mentor sein.
Wer waren Ihre Mentoren, wenn ich das fragen darf?
Mein allererster beruflicher Mentor war eigentlich Georg Kirchmeier bei Athesia und danach war es ganz stark Christoph Engel, der mich sehr, sehr stark beruflich geprägt hat und es waren dann noch verschiedene andere Leute, mit denen ich direkt gearbeitet habe oder auch indirekt. Ich kann vielleicht auch Athesia-Direktor Michael Ebner nennen, mit dem ich nie so viel direkten Kontakt hatte, aber mit dem ich immer sehr, sehr gute Gespräche hatte, der mir sehr geholfen hat und so gab es immer wieder jemanden, der mich über Monate oder Jahre begleitet hat.
Mhm. Sie sagten, Sie möchten selbst Mentor sein auch. Was zeichnet denn aus Ihrer Sicht eine gute Führungskraft aus?
Nun, zunächst einmal hat eine gute Führungskraft nicht die Aufgabe, sein eigenes Herangehen, seinen eigenen Ansatz auf andere drüber zu stülpen, sondern es geht darum, die eigenen zu bestärken, ihr eigenes Potenzial zu entfalten, die beste Version ihrer selbst zu werden und sie dabei zu unterstützen, zu begleiten, ihnen Feedback zu geben, und damit eben jemand zu sein, auf den sie sich verlassen können, dem sie vertrauen können, aber eben nicht ihre Aufgaben in die Hand nehmen, nicht zu versuchen, sie in irgendeine Richtung zu drängen, sondern sie zu bestärken, ihren eigenen Weg zu finden.
Konnten bzw. können Sie dem immer gerecht werden?
Das kann ich nicht genau beantworten. Was ich aber sehe, dass ich in den letzten 20 Jahren einige junge Leute führen durfte, die mittlerweile beruflich Karriere gemacht haben, mit denen ich noch immer in sehr guten Kontakt bin, wo ich teilweise ein freundschaftliches Verhältnis habe und darüber freue ich mich sehr, nicht weil ich glaube, dass ich derjenige bin, der sie dahin gebracht hat, aber weil ich ein Stück Wegbegleiter sein durfte und in einem Führungsverhältnis ist es ja immer auch so, dass auch der Führende viel lernt und viel mitnehmen kann, also es geht nicht einseitig, sondern immer auch in beide Richtungen, deswegen ist es für beide Seiten im Prinzip immer ein Gewinn.
Sie sind seit langem Führungskraft, die Betriebsgröße ist immer gewachsen. Wie war es für Sie, in immer größere Konstrukte hineinzukommen?
Eine gute Frage, und tatsächlich war es für mich sehr wichtig, dass das kleinweise geht. Ich hatte meine erste eigene Mitarbeiterin bei Südtirol Marketing, eine Person, dann waren es zwei und dann waren es fünf. Bei der Marketinggesellschaft Meran waren es 10 und bei der IDM waren dann plötzlich 250 beziehungsweise ungefähr 10 Manager, die ich geführt habe. Aktuell sind es wieder mehrere Manager und eine große Anzahl von Mitarbeitern, die ich führe. Ja, und es ist wirklich wichtig, hineinzuwachsen, weil man am Anfang dieses One-to-One-Verhältnis gewöhnt ist und irgendwann hat man so viele Direktreports, dass man kein One-to-One-Verhältnis mehr haben kann und man muss auch erst lernen, auch diese indirekte Führung auszuüben.
Warum gab es nach 2016 diese viele Wechsel bei Ihnen? Zuerst IDM-Präsident, dann IDM-Marketingleiter und dann der Gang zu Saliva. Was war da ausschlaggebend?
Ich habe beziehungsweise auch die Tourismuspolitik gemerkt, dass ich als Präsident bei IDM nicht so groß wirken konnte. Der Präsident hat dort im Prinzip sehr formale Aufgaben und es war fast schade um mein technisches Wissen, das ich in meiner Rolle als Präsident nicht so einsetzen konnte. Darum habe ich eigentlich gemeinsam mit Landeshauptmann Kompatscher die Entscheidung getroffen, dass ich in die operative Position hineingehe, um zu versuchen, bei IDM mehr Kompetenz aufzubauen und dann den tatsächlichen Aufgaben auch gerecht zu werden. Habe ich dann 2 Jahre gemacht und muss einfach sagen, dass ich da in diesen 2 Jahren gelernt habe, dass das nicht so sehr meines war, weil die technische Arbeit zu sehr auch von politischen Entscheidungen beeinflusst war, mit denen ich mich teilweise aus Sicht eines Technikers nicht identifizieren konnte. Und darum ist meine Entscheidung gefallen, dass ich das jemandem überlassen muss, der das besser kann als ich und möchte wieder zurückgehen zu einer Tätigkeit, die rein von im Prinzip technischen Parametern Entscheidungen geprägt sind. Und hatte dann das Glück, von oberhalb gefragt worden zu sein, ob ich nicht Lust hätte. Und das war eigentlich eine sehr gute Entscheidung.
Ist man in der Privatwirtschaft freier, flexibler? Wie kann man das beschreiben?
In gewissem Sinne schon. Andererseits gibt es natürlich auch sehr starke Parameter, die da Wirtschaftlichkeit heißen, aber auch dort Unternehmenskultur. Und es gibt natürlich auch in einem öffentlichen Betrieb eine bestimmte Unternehmenskultur. Dort ist vielleicht nicht so sehr die Wirtschaftlichkeit, obwohl die natürlich auch dort eine Rolle spielt, sondern es gibt immer auch noch andere Parameter, andere Ziele, die man im Auge haben muss oder andere Umstände. In der Privatwirtschaft, da wird die Freiheit, die man tatsächlich schon hat, aber eben von der Wirtschaftlichkeit irgendwo reguliert, da ja der Betrieb wirtschaftlich überleben muss, sich weiterentwickeln muss. Und das muss halt eben vereinbar sein mit der eigenen Freiheit.
Sie werden sich vermutlich nicht näher zu Ihrem alten Arbeitgeber äußern wollen. Ich frage trotzdem kurz, muss die IDM reformiert werden, wie es auch vom Landtag eingefordert wurde?
Ich weiß es nicht, ob die IDM formal reformiert werden muss. Ich finde, dass die Statuten der IDM eigentlich sehr gut sind. Man muss natürlich auch sagen, dass die IDM am Anfang sehr, sehr groß war, mit dem Neutec-Park noch integriert. Und ich habe die Entscheidung sehr gut gefunden, Neutec-Park und IDM voneinander zu trennen. Ich glaube schon, dass die IDM eine starke Weiterentwicklung braucht. Vielleicht muss sie sich noch mehr auf wesentliche Aufgaben konzentrieren. Ich glaube auch, dass die IDM trotz aller Kritiken, die in den letzten Jahren aufkommen, sehr vieles sehr gut und sehr richtig gemacht hat. Es arbeiten sehr, sehr gute Leute dort. Vielleicht hat sich die IDM auch nie richtig gut verkaufen, darstellen können im Land. Und darum, ja, sehe ich einfach in der IDM noch ganz viel Potenzial. Es ist gut und wichtig, dass Südtirol so eine Institution hat. Weiterentwicklung ist sicher notwendig. Im Detail kann ich es jetzt nicht sagen, weil ich mich wirklich herausgenommen habe und es auch nicht korrekt und seriös wäre, wenn ich jetzt von außen die Rezepte wüsste, wie die IDM besser arbeiten könnte.
Gerade in den letzten Tagen ist die Meldung erschienen, dass die Marketinggesellschaft Meran wieder auch zum Leben erwacht. Wie sehen Sie das, diese Rückkehr zu den Verbänden irgendwo wieder, die man eigentlich abschaffen wollte im Zuge der Gründung der IDM?
Da schlagen in meiner Brust tatsächlich 2 Herzen. Ich habe gesehen, dass die IDM am Anfang sehr wohl diesen Anspruch hatte, auch Regionalentwicklung zu betreiben. Und da bräuchte es wirklich keine Verbände mehr. Mittlerweile hat sich die IDM wieder auf Südtirol-Kernaufgaben zurückgezogen, was vielleicht jetzt rückblickend gar nicht so schlecht ist, obwohl ich davor genau das Gegenteil gedacht hatte. Und in so einem Fall ist es natürlich notwendig, dass in den Regionen Wiederentwicklung stattfindet, und die MGM hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert, hat einen sehr hohen Mehrwert den einzelnen Tourismusorten gebracht, und unter den aktuellen Voraussetzungen ist es aus meiner Sicht notwendig, wieder auch im Meraner Raum, der so groß und so komplex ist, eine eigene regionale Struktur zu schaffen, die sich eben ortsübergreifend, netzwerkbildend um Tourismusdestinationsentwicklung kümmert.
Wir kommen später noch zum Tourismus zu sprechen. Ich möchte jetzt noch über Ihre aktuelle Tätigkeit sprechen. Saliva ist ja eine sehr beliebte Bergsport-Freizeitmarke geworden. Konkurrenz ist sicher groß. Wie setzt man sich da durch?
Eine sehr interessante und wichtige Frage. Saliva ist zunächst einmal eine Marke, die es schon sehr, sehr lang gibt. Die Marke wird nächstes Jahr ihren 80. Geburtstag feiern. Und wahrscheinlich war das Rezept oder das Kunststück, das Saliva geschafft hat, ist, sich mit dem Bergsport, mit dem Alpinismus weiterzuentwickeln. Der Bergsport ist alles andere als statisch, folgt zwar seinen ganz eigenen Regeln, hat sich aber immer weiterentwickelt, und auch jetzt ist der Bergsport sehr, sehr stark wieder in einem Wandel begriffen. Vor allen Dingen auch durch die Pandemie sind sehr viele neue Menschen zum Bergsport gekommen. Und natürlich ist es wichtig, dass wir auf Mitbewerber schauen, dass wir auf kleine und große Konkurrenten schauen. Für mich ist es aber am allerwichtigsten zu schauen, was ist die DNA der Marke, wo kommt sie her, was ist ihr Anspruch, wofür steht sie und wie kann man das auf die heutige Zeit hinein übersetzen. Und das ist für mich im Wesentlichen noch wichtiger, als nur auf die Konkurrenz zu schauen, denn Südtirol, Saliva, die Dolomiten hat eine sehr, sehr starke Bergsportkultur, aus der sie sehr, sehr viel schöpfen kann, und da können wir noch unglaublich viel lernen und in die Marke hineinbringen.
Was haben Sie noch für Ziele, die Sie sich gesetzt haben jetzt für Saliva?
Für Saliva ist es sicher mein größtes Ziel, die Transformation im Prinzip von einer traditionellen Bergsportmarke, die Saliva wahrscheinlich in den letzten, ich sage mal, 25 Jahren war, eine wirklich progressive Bergsportmarke zu machen, die es schafft, neue Menschen anzusprechen, in die Berge zu gehen, weil ich persönlich einfach fest davon überzeugt bin, dass die Berge Menschen sehr, sehr viel geben können, Rückzugsort sein können, ein Ort sein können, wo man seine eigenen Batterien wieder auflädt, wo man sich inspirieren lässt. Und ich hoffe, dass es gelingt, zusammen mit Saliva, mit den Botschaften der Marke, eben Menschen anzusprechen, sie für die Berge zu begeistern und die Marke entsprechend zu machen, dass solche Menschen, die heute nicht in die Berge gehen, auch Saliva lesen und verstehen können. Das ist mein Ziel.
Als absoluter Marketing-Experte haben Sie sicher einige grundlegende Tipps für unsere Hörerinnen.
Es geht darum, zwei Dinge zu beherzigen, zu berücksichtigen. Erstens muss man wissen, wer man selbst ist, wofür man steht, was die eigenen Stärken sind. Und da darf man sich auch nicht zu viel zu verbiegen. Man darf nicht sozusagen dem Markt hinterherlaufen, sondern man muss sich schon auf das eigene besinnen. Aber gleichzeitig gilt es eben, die Brücke zu schlagen zum eigenen Kunden, zu demjenigen, den man ansprechen will. Und es gibt einen Spruch, den ich im Übrigen von Christoph Engel gelernt habe: Die Botschaft, die wird nie beim Sender, die wird immer beim Empfänger gemacht. Ich muss mir überlegen, was versteht der Empfänger, welche Sprache muss ich sprechen, damit er meine Botschaften verstehen kann, dass er sie aufnehmen kann, dass ich ihn begeistern kann. Und das sind die zwei wichtigsten Dinge. Wissen, wofür ich stehe, und wissen, wie ich meine Zielgruppe ansprechen kann.
Ist da weniger oft mehr?
Weniger ist fast sicher mehr, weil Menschen ja grundsätzlich total überfordert sind und viel zu viele Informationen jeden Tag auf sie einprasseln, dass Menschen generell sehr, sehr selektiv Informationen aufnehmen. Und da ist es wichtig, einfache, klare Botschaften auch in der Wiederholung zu geben. Und manchmal, wenn man selbst das Gefühl hat, dass man die eigenen Botschaften schon gar nicht mehr hören kann, dann kommen sie vielleicht bei der Zielgruppe gerade so langsam erst an.
Wir kommen kurz auf die Politik zu sprechen. Da mussten Sie vergangenen Herbst eine Niederlage einstecken. Sie kandidierten auf der SVP-Liste für den Landtag, verpassten den Einzug aber dann doch recht deutlich. Bereuen Sie es, diesen Gang in die Politik überhaupt gewagt zu haben?
Ganz im Gegenteil. Es war für mich eigentlich zwar vom Wahlergebnis her eine Niederlage, aber menschlich und persönlich und in meiner Entwicklung war es ein sehr großer Zugewinn, ein sehr großes Wachstum in zwei Richtungen. Erstens, weil ich die Südtiroler Volkspartei, die ich selbst auch in Vergangenheit so oft kritisiert habe, viel besser kennengelernt habe und gelernt habe, was für fähige, gute, überzeugte Menschen dort auch drinnen sind. Und das Zweite, dass ich selbst gelernt habe und mich wieder daran erinnert habe, dass wenn man nicht wirklich viel in eine Sache hineinsteckt, auch nicht so viel herauskommen kann. Und ich habe unbedingt zu wenig Energie, zu wenig Zeit in diesen Wahlkampf hineingesteckt. Und das Ergebnis war dann im Prinzip die Folge davon, also meine eigene Verantwortung. Und deswegen bereue ich es überhaupt nicht, bin ich sehr froh, dass ich diese Erfahrung gemacht habe und wüsste jetzt, was ich anders machen würde, wenn ich es noch einmal tun würde.
Was würden Sie anders machen?
Ich würde mehr Zeit und Energie investieren. Ich würde mit meinem Arbeitgeber sprechen und würde tatsächlich ein paar Monate unbezahlten Urlaub nehmen. Mein Job ist nicht machbar, mit einem Wahlkampf zu verknüpfen für den Südtiroler Landtag. Ich habe mir das tatsächlich einfacher vorgestellt, als es dann wirklich war.
War es das mit dem Abenteuer Politik oder haben Sie noch irgendwelche Ambitionen?
Ich bin nicht ganz sicher. Ich habe vor allen Dingen der SVP mir angesagt, dass ich auf jeden Fall zur Verfügung stehe, wenn sie mich brauchen, weil ich nach wie vor daran glaube, dass die Südtiroler Volkspartei eine sehr gute Option für Südtirol ist und sehr vieles nicht nur in Vergangenheit weitergebracht hat, sondern auch weiterbringen kann. Ich muss aber auch sagen, dass ich mich dann aktiv nicht mehr eingeschalten oder eingebracht habe, weil einfach zwischen Beruf und Familie nur noch sehr, sehr wenig Zeit ist. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, was die Zukunft bringt, aber jetzt in unmittelbarer Zukunft werde ich mich politisch nicht mehr aktiv betätigen.
Eines Ihrer zentralen Wahlkampfthemen, habe ich gesehen, war der Tourismus eben, wo Sie viel Expertise mitbringen nach 17 Jahren in führenden Positionen. Haben wir heute zu viel Tourismus in Südtirol?
Das ist natürlich eine Frage, die sehr viel diskutiert wird. Das ist eine sehr offene, allgemeine Frage. Und wenn ich sie nur allgemein und offen beantworten müsste, dann würde ich sagen, dass wir tatsächlich zu viel Tourismus in Südtirol haben, mit ganz vielen Abers dahinter. Aber die Grundaussage ist, dass wir aus meiner Sicht zu viel haben.
Sie dürfen gerne ein bisschen ausholen. So viel Zeit haben wir noch.
Der Tourismus ist etwas, was Südtirol nicht nur sehr viel Wohlstand, sondern sehr viel kulturelle Weiterentwicklung, sehr viel Öffnung des Landes. Also der Tourismus in Südtirol war ein echter Segen für das Land. Und ich bin ein überzeugter Touristiker und ein überzeugter Befürworter des Tourismus, weil wir vielleicht ein bisschen verschlossenes Bergvolk durch den Tourismus förmlich aufgegangen sind. Unglaublich viel möglich wurde, vor allen Dingen, dass die Menschen in den Tälern bleiben können, Arbeitsplätze in den Tälern geschaffen worden sind. Ja, welche Arbeitsplätze gäbe es heute in den dolomitischen Tälern, wenn sie nicht der Tourismus geschafft hätte? Aber wie so oft waren vielleicht das Heulen der Sirenen dann doch zu verlockend. Wir haben aus meiner Sicht infrastrukturell zu viel gebaut. Wir haben ein paar Orten gebaut, wo wir vielleicht nicht hätten bauen sollen. Wir haben vielleicht unseren eigenen Schatz, die Natur, das wichtigste Rückgrat des Tourismus ist, zu sehr ausgebeutet. Und ganz am Ende endet das irgendwo in einem Wettbewerb und auch in einem Preiskampf, wo aus meiner Sicht heute zum Teil schon die Nachteile fast größer sind als die Vorteile. Es immer noch eine Gruppe natürlich auch von Unternehmen und Menschen gibt, die sehr davon profitieren, aber es mittlerweile auch sehr viele gibt, die nicht profitieren. Und wir alle wissen, dass wenn die Bevölkerung nicht den Tourismus mitträgt, nicht den Tourismus befürwortet, eine positive Tourismusgesinnung hat, dann wird es dauerhaft für den Tourismus sehr schwierig. Und da haben wir jetzt aus meiner Sicht eine Grenze erreicht. Noch einmal, Ausnahmen immer inbegriffen, die man unbedingt sehen muss. Aber insgesamt sollten wir uns nicht die ganze Zeit die Sache schönreden, sondern sollten uns in die Augen schauen und diesen Bettenstopp, den wir haben, aber auch in anderen Bereichen, nicht nur in Bezug auf Betten, Infrastrukturentwicklung, mehr in die Tiefe gehen, das, was wir haben, verbessern, ausbauen, qualitativ hochhalten und nicht mehr davon bauen, weil der tatsächliche Vorteil wäre geringer als der Nachteil, den der Tourismus bringen würde. Und den brauche ich jetzt gar nicht aufzählen zwischen Verkehr, Wasserverbrauch, Luftverschmutzung, Störung des Wildes in den Wäldern und so weiter. Es sind einfach sehr, sehr viele Punkte, die bis zu einem bestimmten Punkt gut erträglich sind, gut verkraftbar sind, aber wenn es zu viel wird, dann sind die Menschen und die Natur nicht mehr einverstanden.
Ist der Bettenstopp das richtige Rezept oder braucht es noch mehr, wo man ansetzen muss?
Ich glaube, dass der Bettenstopp zumindest einmal eine Botschaft war. Da hat Landesrat Schuller wirklich eine sehr starke Botschaft gegeben, wo es natürlich auch wieder Ausnahmen gibt und man erst schauen muss, wie lange das halten muss. Ich glaube, dass der Tourismus in Südtirol einfach eine klare Strategie braucht, dass das wichtiger als ein Bettenstopp ist. Es geht darum zu wissen, wo wollen wir hin, was heißt jetzt tatsächlich für uns Qualität, wie wollen wir Südtirol der nächsten Generation übergeben? Was heißt das für die Infrastrukturentwicklung? Was heißt das für die Wassernutzung? Was heißt das für den Ausbau von großen Infrastrukturen wie beispielsweise Skigebiete? Wie können wir das, was wir jetzt haben, gut erhalten, nachhaltiger machen, umweltfreundlicher machen, aber auch attraktiv für den Gast halten? Und wie können wir es schaffen, weiterhin wirtschaftliche Prosperität zu sichern, ohne immer Neues bauen zu müssen? Ich glaube, das ist die wichtigste Frage und nicht einfach ein Bettenstopp und damit sind alle Probleme gelöst.
Mhm. Wäre der Tourismus auch Thema Ihres ersten Antrags im Landtag gewesen, falls Sie gewählt worden wären?
Ja, glaube ich schon. Ich hätte mich wirklich auf das konzentriert, was ich kann und nicht auf das, was ich nicht kann. Ich hätte mich wahrscheinlich zu Themen wie Sanität und Sozialversorgung nicht geäußert, weil ich da kein Fachmann bin. Zum Thema Tourismus sehr wohl, da hätte ich mich wieder wirklich hineingefuchst und hätte darauf geschaut, dass Südtirol wieder mehr Strategie kriegt. Vor allen Dingen, dass die Governance wieder auch dahin geht, wo sie hingehört und nicht nur Unternehmerverbände die Governance haben, sondern dass wirklich hier die Landespolitik ganz stark Governance hat. Und dafür hätte ich mich sicher eingesetzt, ja.
Kommen wir zum Abschluss noch kurz auf die Freizeit zu sprechen. Sie sind beruflich stark mit dem Sport verbunden. Ich nehme an, auch in der Freizeit nutzen Sie viel Zeit für den Sport.
Ja, mein Lebensthema sind tatsächlich die Berge. Die verfolgen mich quasi. Es ist immer noch sehr stark der Bergsport. Ich gehe sehr gerne auf Skitour zum Skifahren. Ich gehe mit meinen Söhnen zum Klettern, zum Mountainbiken. Und vor einigen Jahren habe ich die Jägerprüfung gemacht und bin jetzt auch begeisterter Jäger im Jagdrevier Hafling. Darauf bin ich auch sehr stolz, weil es mir die Möglichkeit gibt, die Natur noch einmal aus einer anderen Warte kennenzulernen. Und Jagd hat ja sehr, sehr viel auch mit Verantwortung zu tun, mit Hege und Pflege. Und das gefällt mir sehr gut. Ist immer wieder mit Berge, mit Natur verknüpft, kann man sehr viel davon lernen. Und so ja, ziehen sich wirklich die Berge und der Wald durch mein Leben wie ein roter Faden durch.
Wie trennen Sie aber Freizeit mit dem Beruf, der Sie, denke ich mal, als Marketingchef eines großen Unternehmens doch sehr einspannt? Schalten Sie das Handy aus oder schalten Sie den Kopf komplett ab?
Ich muss das Handy Gott sei Dank nicht ausschalten, um den Kopf auszuschalten. Ich hatte Gott sei Dank immer schon die Fähigkeit, vor allen Dingen in den Bergen und mit meinen Kindern den Beruf hinter mir zu lassen. Aber weil mir mein Beruf sehr gut gefällt, habe ich auch überhaupt kein Problem damit, einen beruflichen Anruf entgegenzunehmen, ein Gespräch zu führen, eine E-Mail zu beantworten im Urlaub, weil ich das gerne mache, weil es für mich nichts Negatives ist. Das heißt, ich trenne das im Kopf sehr wohl, aber ich kann immer auch wieder kurz am Wochenende auf den Beruf zurückkommen, eben weil es mir Spaß macht und weil ich auch die Verantwortung spüre.
Zum Abschluss stelle ich Ihnen noch drei kurze Fragen mit der Bitte auch um kurze Beantwortung. Wie lautet Ihr nächstes Reiseziel?
Mein nächstes Reiseziel lautet Sardinien.
Mit wem würden Sie gerne einmal zu Abend essen?
Mit dem Dalai Lama.
Und der schönste Platz in Südtirol?
Mitterek, ein Waldstück oberhalb von Hafling.
Gut, vielen Dank, Herr Reichner, für das interessante Gespräch.
Danke Ihnen, Herr Schwarz. Es war mir eine Freude.
Danke auch an alle fürs Zuhören. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es wie gewohnt in 2 Wochen. Berichte und Interviews über die lokale Wirtschaft und Politik finden Sie in der SWZ, die jeden Freitag erscheint, sowie jederzeit online auf swz.it. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.